ARD.
Immer wenn ich den Text schreibe, dann spreche ich ihn auch laut und lese ihn dann mir auch vor und suche dann auch so einen Fluss, einen Erzählfluss, der aber doch auch stocken darf. Also sonst wären die Figuren auch nicht die Figuren, die sie sind. Die haben auch ihre Brüchigkeit und da geht auch nicht alles so glatt. Und da ist mir das dann auch entgegenzukommen, mich nicht an die strengen Regeln der Grammatik halten zu müssen, was ein Satz braucht, um ein Satz zu sein. Da bin ich dann als Autorin auch freier und ich finde, dass gerade auch durch diese Auslassung auch wieder eine Offenheit entsteht oder der Text eine Offenheit bekommt und wieder über sich hinausweisen kann.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Ja, Stefan, du hast dieses Mal Eichhörnchen gesehen beim Interview für Orte und Worte. Wo hast du Sarah Kuratle dieses Mal getroffen?
Ja, und immer wenn ich Eichhörnchen sehe, ist der Tag für mich gerettet. Made my day. Wir haben uns im Botanischen Garten in Wien verabredet. Warum dort? Es geht in ihrem neuen Roman Chimäre um Themen wie Klimakrise, Bedrohung der Artenvielfalt. Ihrem Schreiben wurde schon das Etikett Climate Fiction aufgeklebt, aber ich denke, das greift ein bisschen zu kurz.
Wie bist du denn auf diesen Roman Chimäre und auf diese Autorin Sarah Kuratle gestoßen?
Also Chimäre wird in Österreich, wo ich ja wohne, gerade
zum Teil.
Ja, zum Teil, okay, sehr gefeiert. Es stand auf der ORF-Bestenliste, also die Besprechungen, die sind geradezu hymnisch gelobt, wird Sarah Kuratles poetisch rätselhafte Sprache und das zu Recht. Die Sprache, die ist wirklich sehr, sehr besonders. So schön, dass es schon wehtut. Also rätselhaft, ästhetisch, aber eben auch voller Leerstellen. Sie lässt dann eben zum Beispiel manchmal die Verben weg und dann versanden die Sätze so im Irgendwo und man muss das selber füllen mit seinen eigenen Assoziationen. Also sie ist wirklich einzigartig in der Art, wie sie schreibt, aber Triggerwarnung, man muss sich darauf einlassen. Das liest man nicht mal eben so weg. Man betritt da beim Lesen wirklich ein Universum.
Das klingt ja spannend. Sie ist ja nicht Debütantin mit diesem Buch. Sie hat schon eine Geschichte als Autorin. Du weißt noch mehr.
Ja, sie ist im Jahr des Mauerfalls in Bad Ischl geboren, aber in der Schweiz und Österreich aufgewachsen, hat Germanistik und Philosophie studiert und in Dornbirn, das ist nicht weit vom Bodensee, da ist sie nicht nur zu Hause von Büchern umgeben, sie arbeitet nämlich auch in einer Bibliothek, hat sie mir erzählt. Und Chimäre, du hast es angesprochen, ist ihr zweiter Roman. In ihrem Debüt, Greta und Jannis vor 8 oder in 100 Jahren, so der Titel, da geht es um eine Liebe mit Hindernissen. Und eines dieser Hindernisse ist, er bleibt in der Stadt, sie zieht sich in ein Bergdorf zurück. Und auch als ihr Debüt erschien, da wurde schon die poetische Sprache als herausragend gelobt. Also ich finde zu Recht.
Chimäre, so der Titel, das ist ja in der griechischen Mythologie ein Mischwesen. Ich weiß nicht, ob ihr solche gesehen habt im Botanischen Garten in Wien. Aber worum geht es denn in dem Roman?
Ja, es geht um eine Insel, um eine Gruppe von jungen Menschen und ihren Lehrern, die sich dort dem Verlust der Artenvielfalt entgegenstemmen. Sie bewirtschaften hängende Gärten, sammeln alte Saaten, zeichnen Pflanzen, beschreiben sie, legen also ein Archiv der Arten an, wenn man so will. Sowas gibt es ja, auch hier in Brandenburg gibt es solche Saatgutbibliotheken, die sollen eben auch zum Beispiel alte Arten erhalten. Man kennt das von alten Apfelsorten. Da leiht man sich, wie in der Bibliothek, ein Buch aus, aber eben nicht das Buch, sondern Saatgut. Und dann pflanzt man selbst an, gibt dann später das Saatgut wieder zurück. Und dieses Archiv, dieses Naturarchiv im Roman, das ist bedroht von den Naturgewalten selbst, Feuer, Wasser, aber auch von den Menschen natürlich. Und die Bewohner, die schwimmen zum Beispiel zwischen Grabsteinen, weil der Friedhof des Dorfes überflutet ist. Also ich fand, das war ein sehr poetisches Bild. Die Natur ist natürlich auch bedroht von Umweltverschmutzung und natürlich schwingen da auch noch andere Themen mit. Manche der Inselbewohner tragen ihre eigene Katastrophe in sich, Missbrauch etwa, Fehlgeburt, Aufwachsen ohne Vater, all das verkapselt in einer wirklich zauberhaften Sprache. Und in Chimäre, da lernen wir, Katastrophe kann so schön sein, zumindest schön erzählt. Alice auf der Insel nennt sie sich Alois, das Zwischenwesen verlässt die Insel und auch beim Lesen, da bewegt man sich ständig in so einer Zwischenwelt, also wird selbst zu so einer Art Chimäre, taucht ein, wird ausgespuckt, kurzum, dieses Buch ist ein Zauberkunststück.
Ein begeisterter Stefan Oschwart. Ja. Also wir gehen jetzt zu den Eichhörnchen und den Pflanzen im Botanischen Garten in Wien. Mit dir, Stefan, und mit Sarah Kuratle.
Man wartet immer in die falsche Richtung.
Wunderbares Wetter.
Super Wetter zum Spazierengehen, oder?
Ja, ja.
Es regnet gerade nicht.
Tja, aber es wird halten, oder? Ich habe sonst einen kleinen Schirm dabei. Also.
Wir sind ja nicht aus Zucker, oder?
Nein. Ich würde einfach eine Runde gehen. Zur Lotusblume auf jeden Fall.
Und okay.
Ja, du sagst mir, wenn das Gespräch losgeht, oder?
Jetzt.
Jetzt. Okay, ja. Nein, ich würde einfach quer durch einmal gehen, bis nach oben.
Okay.
Vielleicht gehen wir dann nochmal rum.
Das war ja mal ein Garten. Also wir sind jetzt hier im Botanischen Garten Wien. Der gehört ja eigentlich zur Uni. Mhm. Aber ist ja mal gegründet worden eigentlich von der Kaiserin, ne? Maria Theresia, als Medizinalgarten, also Pflanzen als Medizin. Warum wolltest du dich hier treffen?
Ich glaube, es hat mehr mit der aktuellen Bedeutung auch vom Garten zu tun, als ein Ort auch, wo Biodiversität gefördert wird oder auch eben gerade vom Aussterben bedrohte Arten gehegt werden, kombiniert werden miteinander. Also es gibt einige Artenschutzprojekte, überall auch immer wieder die Hinweise, und das ist dann doch auch ein Ort, der etwas mit der Insel in meinem Roman auch zu tun hat oder mit diesen Gärten dort oder dem Gregor, einer der Hauptfiguren, der sich da eben gerade dieser Pflanzen annimmt, die rundherum eigentlich den Lebensraum verlieren oder schon verloren haben.
Also Insel ist ja ein beliebtes literarisches Motiv, also entweder als dystopischer Ort, Robinson Crusoe, man strandet da, oder Lord of the Flies, die Jugendlichen, die dann so eine Art Diktatur errichten. Was ist es in deinem Roman? Was würdest du sagen? Ist es ein Refugium, ein Reservat?
Ich glaube, es ist beides, Utopie und Dystopie. Also, da steckt beides dort auch drin. Es ist ein Ort, wo, anders als im Rest dieser erzählten Welt oder im großen Teil vom Rest dieser erzählten Welt, die Vielfalt noch besteht. Also die Pflanzenvielfalt in riesigen Gärten, die sich da so auch als hängende Gärten über das Kolleg, das ist die Forschungs- und Lehreinrichtung, wo die Figuren auch leben und lernen und lehren, sich erstreckt, und das ist so eine Fülle da. Und es gibt auch ein großes Archiv mit Samen, mit Pflanzensamen, die dort aufbewahrt werden für eine bessere Zukunft, vermeintlich für eine Zukunft, in der es wieder mehr Raum geben sollte. Was aber eben auf der anderen Seite auf der Insel fehlt, ist so die Anstrengung, gegen die Zerstörung rundherum etwas zu unternehmen. Und dadurch ist sie auch selbst bedroht, also mitunter dadurch. Also sie kann sich eben da auch nicht ganz herausnehmen. Sie ist zwar eine Insel in einem See und relativ weit weg von anderen Dingen, die da passieren, oder von viel Zerstörung, die vonstatten geht oder gegangen ist. Und trotzdem ist sie eben noch immer in dieser Welt.
Mir hat ein Bild wahnsinnig gut gefallen, und da musste ich an einen Stausee denken, der ist hinter Mikulov, also schon in Tschechien. Mhm. Da ragt so ein Kirchturm aus dem Wasser. Vielleicht steht er auch auf einer Insel und ich erinnere mich falsch, aber das fand ich ganz beeindruckend, wie diese Figuren in deinem Roman zwischen den Grabsteinen schwimmen.
Mhm. Und das Schwimmen auch lernen, gerade zwischen den Grabsteinen, ja. Ich glaube, hier im Roman auch die Grenze zwischen Leben und Tod, sie ist nicht aufgehoben, aber es ist doch mehr, es sind fließende Übergänge, oder dadurch, dass die Figuren, dass sich eben die Hauptfiguren auch sehr nahe dran sind, auch an anderen Formen des Lebens oder auch an anderen Formen auf der Welt zu sein, ist dann auch das Sterben gar nicht unbedingt so ein Schlusspunkt, sondern eher so auch ein Übergang. Und das in Bewegung sein ist nicht losgelöst vom Stillstand, den jetzt vielleicht diese Grabsteine auch mit sich bringen. Und ja, also die Figur der Alice, die sich ja losgemacht hat oder losgerissen hat von der Insel, die lernt dann dort das Schwimmen.
Man merkt, dass du Philosophie studiert hast. Unter anderem, warum eigentlich nicht Botanik?
Ja, hätte mich auch interessiert. Also Botanik oder Zoologie war mal so ein Plan von mir. Hat sich immer wieder gewandelt. Was relativ früh feststand, war das Studium der Literatur. Ich gerne Literaturwissenschaften studieren, und die Philosophie ist dann noch dazugekommen.
Und warum Literatur?
Ich glaube, ich habe die Erfahrung, zum Glück, ich glaube, das hat auch nicht jeder die gleiche in der Schule gemacht, dass ich auf gute Wege geführt wurde, die ich sonst nicht begangen wäre in der Literatur oder im Lesen. Also es hat mit der Lesebiografie gut zu tun. die Vorgaben, die es gab von der Schule her. Und ich hatte dann auch im Studium, ich habe in Graz studiert, das Glück mit ja, einigen inspirierenden Professoren auch da wieder Wege zu gehen, die ich sonst für mich alleine nicht so genommen hätte. Und hatte da auch ein Umfeld von Menschen, die an Literatur interessiert sind. Dieses gemeinsame Lesen finde ich nach wie vor sehr schön und war dort einfach Praxis und Teil auch vom Alltag. Ja, ich denke eigentlich gerne an diese Zeit zurück und mein Schreiben kommt auch vom Lesen her. Natürlich, ich denke, es ist meistens so oder sollte so sein.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was hast du denn so gelesen? Also wenn ich bei dir zu Hause durch die Bücherregale laufen würde, was würde ich da zum Beispiel vor allem finden?
Zum Beispiel Novalis oder E.T.A. Hoffmann, eigentlich ein sehr wichtiger Autor für mich, gerade als ich auch angefangen hatte zu schreiben. Ich mochte dieses Talent, da so Welten zu erfinden und diese besonderen Ideen, die da gekommen sind, die immer wieder auch hinters Licht führen von Lesern und Leserinnen. Dann eben, jetzt weil ich auch die zeitgenössische angesprochen hatte, vielleicht noch zu den klassischen, Else Lasker-Schüler wird man bei mir auch viel finden. Also die ist eine wichtige Autorin auch für mich als Lyrikerin, aber ich mag auch ihre Prosa gern und ich finde auch ihre Briefe sind sehr lesenswert, das waren auch die fiktionalen Briefe.
Warum?
Wahrscheinlich auch wieder dieser Ideenreichtum kombiniert mit dem Spiel mit Sprache und in dem Ganzen auch immer ein Erforschen vom Menschlichen und vom Menschsein und vom in der Welt sein. Also das, wenn das alles so zusammenkommt und die Texte dann auch vielstimmig sind oder auch mehrdeutig und ich sie gerne immer wieder zu mir herannehme, dann dürfen sie also auch im Regal bleiben. Also dann hat es auch die Berechtigung, dass sie nicht weggestellt werden. Weil es ist immer auch eine Platzfrage. Also ich muss immer wieder auch Bücher weggeben und die würde ich einmal nicht. Also E.T.A. Hoffmann, Else Lasker-Schüler, die dürfen immer bleiben.
Also das wären so die Bücher, die auch mit auf die Insel dürfen?
Ja, die würde ich mitnehmen. Und zeitgenössische Autoren, Ingeborg Horn war eine, die ich in Graz entdeckt hatte, von der ich aber jetzt leider längere Zeit nichts mehr gelesen hatte. Aber nicht so lange Zeit habe ich für mich Leta Szemadényi gefunden und mit ihr auch die Form der Miniaturen wieder so entdeckt. So literarische Miniaturen, die sich dann auch nicht so klar zuordnen lassen, Lyrik oder Prosa. Das gelbe Buch von Andreas Unterweger.
Wenn du Sprachspielereien magst, und jetzt sind wir schon im Werbeblock, ja. Dann würde ich dir empfehlen José Lezama Lima. Sein kubanischer Autor, sein Standardwerk ist Paradiso. Mhm. Und warum würde ich dir das empfehlen? Wegen der Sprache. Das ist so eine sehr barocke, voluminöse Sprache. Also der schafft auch so ein sprachliches Universum. Mhm. Wirklich sehr, sehr besonders.
Mhm. Ja, spricht mich an. Also ich mag das, wenn die Sprache eben seine Eigenwilligkeit besitzt. Und da ich merke, dass da auch an der Sprache eben gearbeitet wurde und die wirklich auch so unlösbar von dem ist, was gesagt wird oder was auch angedeutet wird.
Stichwort Sprache. Da würde ich dir, wenn wir schon beim Empfehlen sind, gleich auch noch zwei andere Dinge empfehlen. Erstens Garten, der alte Garten von Marie-Louise Kaschnitz, ein Märchen. Ja. Zwei Jugendliche dringen in einen Garten ein und kommen dann vor so ein Gartentribunal, sozusagen die Natur fights back. Mhm. Und aktuell, relativ aktuell, letztes Jahr rausgekommen, Maria Bidian, das Pfauengemälde. Da mochte ich sehr, wie sie mit Sprache verschiedene Zeitschichten so übereinander legt. Das ist wie so durchsichtige Folien mit kleinen Zeichnungen, die man so übereinander legt. Und dann entsteht so ein Sprachschicht oder so ein Schichtkuchen, vielleicht sowas. Was liegt auf deinem Tisch gerade?
Ich habe jetzt wirklich auch im Hinblick auf die Literaturempfehlungen an dich, habe ich mir zwei Bücher, die habe ich jetzt schon genannt. Das gelbe Buch von Andreas Unterweger und der Roman, das ist ein Roman in Miniaturen von Leta Szemadényi, Amor, großer Fluss, die beiden Bücher. Die sind, ja, die irgendwie sind sie sich ähnlich, von der Form her, eben diese Miniaturen. Von der Grundstimmung sind sie es nicht. Also das gelbe Buch hat so eher eine fröhliche Grundstimmung. Da ist man so mit einer Gruppe von Kindern unterwegs, mit dem Wortführer Biber. Das sind so poetische Miniaturen voller Sprachspiel auch und Sprachexperiment, Witz und eben Reflexion über das Kindsein oder über Kindheitsträume mit dem Gelb als leitendes Motiv. Das ist ein gelber Faden, das muss ich dann denken, statt dem roten Faden, weil immer wieder etwas auch gelb ist überall. Und das ist eines meiner liebsten Bücher. Ah, jetzt ist es ein sehr nahe, das Eichhörnchen.
Ja, stimmt. Und es ist so ein Hybride, auch eine Art Chimäre, ne?
Ja, den grauen also, Rücken, oder?
Genau, ja. Schwarz, der Rücken und der Schwanz und der Bauch ist rot.
Ist wieder
rot.
Dieses rot-orange, ja, rot-braun-orange.
Interessant, aber lässt sich nicht weiter beeindrucken.
Ja, es ist gewohnt, glaube ich, dass hier Menschen unterwegs sind.
Ah, da hinten läuft's.
Thema Artenvielfalt, das von Chimäre, wird oft so als ein übergeordnetes auch wahrgenommen oder etwas, was wir vielleicht gesellschaftspolitisch auch verhandeln, was uns alle ja irgendwie auch angeht und doch betrifft es auch jeden Einzelnen. Ist auch ein persönliches Thema oder ein persönliches Problem, wenn hier Arten schwinden und oft sind es ja nur so wenige Zeichen, die wir im Alltag bekommen. Das finde ich auch das Unheimliche beim Artenschwund, dass das ganz zu einem großen Teil auch vonstatten geht, ohne dass wir es bemerken oder erst ganz viel auch verloren gehen muss und Anführungszeichen muss, bis dann ein System auch kippt und es offenkund wird, was passiert ist.
Aber es gibt ja diese apokalyptischen Kräfte, die ja eigentlich biblische Katastrophen schon sind. Ne? Fluten, es brennt, das spielt ja auch in deinem Roman eine Rolle. Ja, scheint ja nicht zu reichen, damit die Leute es merken, oder?
Ich glaube, das Klimathema, das ist ja nochmal auch noch ein eigenes, also sie gehören zusammen, aber es sind ja doch zwei Themen, der Artenschwund und der Klimawandel. Und der Klimawandel, glaube ich, da zeigt sich deutlicher oder ist sichtbarer. Der ist auch viel präsenter in der Debatte, habe ich das Gefühl. Und oft steht dann sogar eben das Thema Artenvielfalt oder Artenschwund im Schatten von diesem Klima, weil das so zusammengehört. In Wahrheit ist ja nicht, und ist die Veränderung vom Klima ja auch nicht der Hauptursache für den großen Artenschwund, den wir erleben. Ja.
Wir laufen jetzt hier gerade durch einen wunderschönen Park und uns gegenüber ist ein Eichhörnchen. Das sind meine Lieblingstiere. Immer wenn ich ein Eichhörnchen sehe morgens, dann denke ich, okay, made my day. Der Tag ist gut.
Ja. Ich freue mich, wenn ich Schnecken sehe. Ich habe jetzt, obwohl es so feucht ist, aber vielleicht habe ich zu wenig auf den Boden geschaut, noch keine Schnecken gesehen. Da habe ich irgendwie eine Verbindung dazu.
Warum? Weil die so eine andere Geschwindigkeit haben?
Ja, diese Langsamkeit auch. Also eine Qualität, die ich auch schätze als Autorin oder auch als Leserin. Langsames Schreiben und langsames Lesen, aber auch dieses, die Form, wie sie in sich gedreht ist, also diese Spirale, das hat ja auch immer etwas, die Endlosigkeit, also ich glaube, das ist es auch, was mich fasziniert als Bild, wenn ich sie anschaue. Also ich denke hier an die Schnecken mit Häusern, offensichtlich.
Da wir ja auch in einem Medizinalgarten unterwegs sind, aus Pflanzen macht man ja auch Papier und da kommen wir wieder zur Literatur. Ich finde, Literatur ist auch Medizin. Man kann wegdriften aus, sagen wir mal, beklemmenden Situationen und taucht ein in Universen.
Ja.
Oder?
Ja, und ich glaube, es ist auch nicht so, dass es dann immer einfach eine Flucht ist und irgendwann muss man da ja wieder raus, sondern ich glaube, dass da eben was zurückbleibt und dann das Bild, das Lebensbild von irgendwie auch größer wird und dann vielleicht auch manches, was uns jetzt gerade so unmittelbar oder im Alltag betrifft, dann auch nochmal einen größeren Rahmen bekommt und dann gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr nur so im Fokus ist und gar nicht so hart, nicht mehr gleich hart trifft. Das ist mein Eindruck, auch was Lesen bringt. Und ich bin so dankbar, dass es das gibt. Ich wüsste gar nicht, das Leben wäre so viel weniger reich ohne Lesen.
Ich muss gestehen, bei den ersten Sätzen dachte ich, boah, will ich das? Und dann habe ich mich drauf eingelassen und dann dachte ich, wow, das ist originell von der Sprache her. Und insbesondere fand ich interessant, du lässt ja Verben immer wieder weg. Warum diese Leerstellen?
Die Ellipse, ja. Es hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Es ist immer, wenn ich den Text schreibe, dann spreche ich ihn auch laut und lese ihn dann mir auch vor und suche dann auch so einen Fluss, einen Erzählfluss, der aber doch auch stocken darf. Also sonst wären die Figuren auch nicht die Figuren, die sie sind. Die haben auch ihre Brüchigkeit und da geht auch nicht alles so glatt. Und da ist mir das dann auch entgegenzukommen, mich nicht an die strengen Regeln der Grammatik halten zu müssen, was ein Satz braucht, um ein Satz zu sein. Da bin ich dann als Autorin auch freier und ich finde, dass gerade auch durch diese Auslassung auch wieder eine Offenheit entsteht oder der Text eine Offenheit bekommt und wieder über sich hinausweisen kann oder wieder Raum gibt, das so oder so zu deuten und vielleicht auch den Anlass, den Satz später oder vielleicht beim Wiederlesen oder gleich beim ersten Mal, dass man ihn noch einmal liest. Was dann auch der Art und Weise, wie ich schreibe, ähnlich wäre, weil ich da auch immer wieder über die Sätze drüber gehe.
Naja, was es ja auch macht, es bezieht mich als Leser sofort mit rein, weil ich diese Leerstelle mit meinen Assoziationen fülle.
Ja, ja. Also als Leser der Person oder wer auch immer das liest, der wird dann sich auch einbringen können mit der Erfahrung und mit den eigenen Bildern. Und das mag ich auch selbst als Leserin, wenn ich da kreativ oder schöpferisch sein kann. Und ich nicht alles so einfach serviert bekomme oder auserzählt ist oder auch so beschrieben ist, dass da eigentlich nichts mehr gibt, wo ich noch mit mir was dazu denken oder vorstellen kann. Es entsteht ja auch so viel, auch nur wenn ein paar Aspekte da sind, kann sich auch so ein Ganzes eben so gut zusammenfügen.
Das schafft ja so eine Art Offenheit. Ich würde sagen, wenn ich eine Überschrift für deine Art zu schreiben finden würde, dann würde ich sagen, grenzenlos oder so eine semipermeable Membran. Das kenne ich noch aus dem Biologieunterricht. Ja, also es sind beide Seiten offen.
Ich sehe das Skizze da vor mir vom Biologieheft. Ja, also ich glaube, ich würde es auch so einordnen, dass es eben durchlässig ist und da nicht so starke Grenzen sind. Ja auch nicht zwischen Gesprochenem und Erzählten, ist wahrscheinlich auch aufgefallen. Ich setze da keine Anführungszeichen und habe da auch versucht, dass es nicht so stark die Grenzen gesetzt sind, mit Kursivierung auch zu arbeiten und so dann auch in einem Satz das zu mischen, Gesprochenes und Erlebtes, Erfahrenes, Getanes. Ja.
Ich habe noch eine zweite Ausbildung als NLP-Trainer und es gibt eine Technik, sagen wir mal, das kennt man auch so aus dem therapeutischen Kontext, nennt sich Fantasiereise, benutzt Sprache, die, sagen wir mal, unspezifisch ist. Also man nutzt es zum Beispiel, um die inneren Ressourcen von Klienten hochzuholen und führt dann in so eine Art Halbtrance. Und das macht man, indem man zum Beispiel sagt, eben nicht, geh an einen Ort, wo es blaue Blumen gibt und wo ganz viele grüne Blätter und rote Blätter nebeneinander liegen, sondern man würde dann sagen, geh an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Stell dir vor, was es braucht, damit alles gut ist. Das heißt, man triggert sozusagen die eigenen inneren Bilder und Emotionen, um eben auch die inneren Ressourcen hochzuholen. Da musste ich auch dran denken, so Trance.
Also auch, dass nicht zu viel vorgegeben wird wiederum, oder? Dass einfach nur so ein Impuls gesetzt wird und von dort aus dann sich etwas entfaltet, im besten, also im Kopf des Lesers oder im Herz auch der Leserin.
Ja, genau.
Ich finde, das kann mit Literatur, kann das. Und ich glaube auch andere Künstler, ich finde das auch bei der bildenden Kunst, dass da manchmal wohin zu schauen und es dann nochmal woanders hinbringt oder so einen Funken setzt und wir dann inspiriert sind, dann noch weiter, also ich liebe es, in Kunstmuseen zu sein und da weiter zu spintisieren. Und das muss ich an das denken. Ich habe da mal so ein schönes Zitat gelesen von Miro, wo es darum gegangen ist, dass es eigentlich, also in seiner Kunst, also seine Absicht ist, also eben einen Funken mitzugeben und dann daraus soll dann etwas auch erwachsen. Und ja, das macht dann bei jedem oder jeder, der da hinschaut, auch wieder was anderes, das Schöne, das Individuelles.
Überrascht mich nicht, dass du gerne in Kunstmuseen gehst. Ich hatte auch meine Assoziation. Also natürlich hier in Wien, da hat man sofort die güldenen Bilder im Kopf.
Ja,
und oder Archimboldo.
Ich hatte jetzt wieder daran denken müssen, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren war ich im Belvedere, war eine Ausstellung zu Louise Bourgeois. Ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, eine faszinierende Künstlerin. Meines Wissens lebt sie auch nach wie vor. Es war so eine Werkschau und ja, da hatte ich auch das Notizheft dabei und ich bin da sehr inspiriert auch wieder rausgekommen. Für mein Leben, das ist dann nicht immer nur fürs Schreiben, sondern eben auch fürs Leben oder fürs Dasein. Ja.
Okay, das heißt, du holst dir da auch Inspiration im Museum?
Ja, auch, würde ich sagen. Also es gibt so unterschiedliche, aber ich würde, also auch die mir ähnliche Kunst, also die Literatur auch, aber auch Musik, bildende Kunst, finde ich schön, wenn das so ein Gewebe auch ist und da ja auch ein Miteinander.
Nennen wir es ein Romanmyzel, vielleicht sowas, so ein Pilzgeflecht. dass du da spinnst, so eine Art Kokon mit Sprache. Form und Inhalt bedingen sich hier. Aber zwischendurch dachte ich, okay, worum geht es jetzt eigentlich in dem Buch? Und es gibt ja durchaus handfeste Dinge, die da auch verhandelt werden. Sehr gelungen finde ich Erotik. Das kann sehr schief gehen, sprachlich. Also da habe ich schon sehr missglückte Versuche gelesen. Das machst du nicht. Aber auch Traumata. Also es gibt ja eine Vergewaltigung, der Gregor wird ja missbraucht von mehreren Männern. Und es gibt ein Trauma, eine Fehlgeburt. Auch das spielt eine Rolle. Dieses Schwebende in der Sprache, wird das dem gerecht?
Also ich denke schon, weil ich mich eben den Figuren auch behutsam annähere und da ganz vorsichtig auch bin, gerade wenn es um ein Trauma geht, dass ich da nicht einfach Aussagen über sie treffe oder Behauptungen aufstelle oder wenn es auch um ihre Art zu lieben geht oder sich als Liebende zu zeigen, weil du das angesprochen hattest auch, dass ich da mich vorsichtig auch ihnen annähe. Und ich glaube, es wäre dann auch ungerecht von meiner Seite, wenn ich da wiederum zu starke Sätze hinstellen würde, die sie dann so festmachen auch an einem Platz. Weil das hängt damit zusammen, dass ich auch, wenn ich einen langen Weg mit ihnen gehe, sie mir immer auch ein Rätsel bleiben. Und ich glaube, dass das auch überhaupt das Fischemenschliche angeht, die Grundeigenschaft ist, dass wir da nie alles voneinander wissen, nicht einmal von uns selbst. Und es da oft, glaube ich, diese Aussagen braucht, die nicht so klar sind, weil es eben auch nicht so klar ist und auch die Gefühle im Zusammenhang mit diesem Missbrauch oder auch ein ganz anderes Thema, was eben auch vorkommt, dieser Verlust von einem Kind, dass da auch Unterschiedliches mit hineinspielen kann. Und da wollte ich sie dann nicht so in eine Ecke drängen. Ich würde da auch, denke ich, schnell den Bezug zu den Figuren verlieren. Sie sind so die leitende Instanz auch von meinem Schreiben. Und ich hatte einmal den schönen Vergleich gehört, den muss ich da immer denken, von Michael Köhlmeier, dass wir ja den Figuren nicht, als Autor nicht vorausgehen, sondern dass wir ihnen nachgehen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber wir sind nicht ganz drinnen. Also selbst wenn wir es wären, ist es so meine Überzeugung, auch zum Menschsein, dann könnten wir auch nicht alles so eindeutig fassen.
Riechst du das?
Ja.
Was würdest du sagen, wonach riecht's?
Es hat schon noch was Erdiges, oder? Und doch kommt es wahrscheinlich von einem der Bäume, die da so ganz hoch in der Luft sind. Also ich.
Meinst du? Also ich finde, es hat sowas von Wild. Es riecht nach
von
Wildtieren, ja. So, ich weiß nicht, Markierungen von Wildtieren. Wir stehen ja jetzt hier gegenüber, gibt es so einen großen Bambushain.
Da bin ich vorher kurz reingegangen, bevor wir uns getroffen haben.
Die kennen ja auch keine Grenzen, ne? Also wer Bambus pflanzt im Garten, der hat auf jeden Fall fix Ärger mit seinen Nachbarn.
Da gibt es diese Pflanzen, die sich einfach ausbreiten und ausbreiten.
Du bist ja auch so ein bisschen grenzenlos, ne? Du bist in Bad Ischl geboren, bewegst dich aber zwischen Österreich und der Schweiz hin und her.
Ich bin Österreicherin und Schweizerin. Ja, jetzt bin ich wieder so, wie ich wohne. Ich wohne in Vorarlberg, kann ich wieder das gut hin und her kommen. Habe Familie in beiden Orten, auch diese Orte, meine Kinder da und dort in beiden Ländern, die mir wichtig sind. Ja, sollen wir da nochmal so quer durch?
Ja, können wir gerne machen. Ja. Du wolltest ja zu den Lotusblumen, ne?
Ja, genau. Aber wir müssen auch nicht unbedingt. Ich wollte noch etwas sagen zum Garten, was mir auch vorher eingefallen ist. Also mich fasziniert das, wie hier alles auch angeordnet ist und sortiert und miteinander kombiniert. Und das muss ja auch, da gehört irgendwie auch viel Wissen dazu und aber auch viel, glaube ich, auch ausprobieren. Und das hat mich ans Schreiben erinnert, also den Umgang auch mit Wörtern. Wenn ich da von dieser riesen Auswahl sitze und dann schreibe, mich da entscheiden muss für die einen oder den anderen Weg oder wie ich sie anordne, da musste ich jetzt eben auch an diese Gartenarbeit denken. Ja.
So ein Garten ist ja sozusagen das domestizierte Wilde, ne? Oder was kontrolliert Wildes, oder?
Ja schon, es ist ja nicht Wildnis und doch kommt da etwas. Es ist immer die Frage, wo fängt Wildnis an, wo hört sie auf?
Das was wäre es für
Frage.
Dich?
Für mich ist der Mensch trotz allem immer auch Teil der Natur. Also wenn auch da über manchmal gesprochen wird, ob die Verbindung verloren geht zur Natur. Und ich habe das Gefühl, diese Verbindung an sich ist einfach da, weil wir sind Teil der Natur. Also wir können nicht sein ohne andere Formen des Lebens. Was vielleicht fehlt, ist manchmal das Bewusstsein, dass wir
Also du wärst so eine Kandidatin. Du wärst so eine Kandidatin für einen Friedwald, oder?
Wieso meinst du? Oder?
Ich bin jetzt auch 60, ich mache mir ab und zu Gedanken, hätte ich gerne ein Appartement auf dem Zentralfriedhof oder lieber Friedwald? Ich habe Sympathien dafür.
Ja, ich auch. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, ich habe das zuerst nicht, denn das Wort kenne ich so gar nicht, ein Friedwald. Mhm. Also nicht ein Wald, klingt schön, ja. Ja, doch, auch ich finde, das hat auch sowieso, ich meine, das passiert auch, wenn wir nicht am Friedwald am Ende landen, aber dass wir da eben wieder eingehen, auch in andere Lebensformen, das macht auch diesen Gedanken an den Tod, finde ich, erträglicher oder an dass einfach keinen Schluss bringt, dass da ein Weiterleben stattfindet. Und ich habe mir auch schon, ja, das so weitergedacht. Es ist eigentlich eben je nachdem, wenn man jetzt mit jemandem begraben werden will, also die Liebe des Lebens oder diese Familiengräber, tatsächlich, wenn das dann in der Erde ist, da ist dann ein gemeinsamer Grund wieder da für ein anderes Leben. Das finde ich irgendwie schön, dass da auch etwas, so eine Liebesgeschichte, also dass da auch etwas weitergehen kann, wenn wir einen gemeinsamen Ort finden. Obwohl es natürlich andere Dimensionen auch gibt, aber für mich gehören sie in Wahrheit doch zusammen, also dieses Sinnliche und dann auch die anderen Dimensionen, vielleicht des Fühlens oder auch des Herzens. Ja. Ja.
Dimitri Dinev hat in seinem Roman Engelszungen so eine Szene beschrieben. Kannst dich erinnern, ne? Wo aus dem Sarg noch so lange, bis der Akku leer ist, das Handy klingelt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es ist super Idee auch. Ja. Ja.
Wenn du schreibst, du hast vorhin gesagt, andere Künste, also Musik und bildende Kunst, das inspiriert dich.
Mhm. Wobei ich nicht immer genau weiß, wie, aber es inspiriert mich. Mhm.
Also brauchst du sowas zur Inspiration oder was für Routinen hast du so?
Ich erlebe mich schon auch als Autorin, dass ich da eingebettet bin in der kreativen Praxis von anderen oder dass ich da auch damit an etwas Größerem als mein eigenes Buch oder mein eigener Text da immer auch mitschreibe oder ich kann auch viel damit anfangen, wenn man sagt, dass etwas zu schreiben auch immer eine Art ist, etwas anderes zu lesen. Also, dass da immer auch eine Interpretation von anderem, von anderen Werken drinnen steckt. Ich brauche es auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen. Ich brauche auch die Recherche, auch wenn man das. Also, ich mache mir immer eine Leseliste zum Beispiel, die ich abarbeite für ein größeres Projekt sowieso, aber auch schon für die kleineren und sammle da ganz viel Wissen, lege dann das auch in Form von Exzerpten ab. Und dann, wenn ich dann wirklich in den Schreibprozess einsteige, dann ist da schon so eine Fülle da und das Blatt ist dann eigentlich auch nie leer. Ich habe alles Wissen gesammelt, ich habe mir auch viele Notizen gemacht, in unterschiedlichen oder vielleicht auch Leseeindrücke, aber nicht nur, überhaupt auch vom Leben. Und all das gesammelt ergibt dann einen guten Grund, von dem aus ich auch erzählen kann. Aus dem Nichts kann ich auch nicht, ist ja, glaube ich, auch eine Illusion. Ist immer etwas da. Und
also könnte man sagen, eine typisch schweizerische Art, an Literatur zu gehen, sehr systematisch, wie ein Uhrwerk? Oder wie machst du?
Es hat schon eine Ordnung auch. Aber ich muss dann auch diese Ordnung wieder ein Stück weit loslassen. Und ich darf mich auch nicht überwältigen lassen von dem ganzen Wissen und allem, was ich aufgeschrieben habe. Weil zum einen ist es dann auch nicht das Ziel, ein Sachbuch zu schreiben, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel für Chimäre viel eingelesen hatte in die Naturgeschichte und in die Menschheitsgeschichte, ist es ja dann doch was anderes. Eben, ich bin unterwegs mit Alice und mit Gregor und dann auch das Schreiben selbst, da muss ich dann eben auch loslassen, damit das auch vom Klang und vom Rhythmus, das ist dann nochmal eine andere Herangehensweise. Da geht es ja dann nicht um eine Zusammenfassung. Das ist übrigens auch keine Stärke von mir. Ich mochte das nie zusammenfassen. Das ist auch immer, wenn ich gefragt werde, warum es in meinem Buch geht. Und für mich die schwierigste Frage.
Naja, weil du dich da entscheiden musst.
Ich stelle sie mir jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich. Und da muss ich auch, oder verwende ich natürlich auch die Sprache eher, wie wir es auch im Alltag verwenden. Und dann wirkt manches so klar und deutlich. Und habe ich dann oft das Gefühl, jetzt bin ich dem eigentlich gar nicht so gerecht geworden. Oder jetzt habe ich den Inhalt eigentlich erzählt und ja, habe da so lange gebraucht, eine Form für diesen Inhalt zu finden. Also
wenn ich nochmal zusammenfasse, was du eben gesagt hast. Ich habe kürzlich mit Tim Staffel gesprochen über seinen neuen Roman Wasserspiel. Und er hat mir erzählt, dass er früher, wo er sich sozusagen seines eigenen Stils noch nicht so sicher war, tunlichst vermieden hat, Romane zu lesen, wenn er Prosa geschrieben hat, weil er das Gefühl hatte, das schwappt dann so in seinen eigenen Stil rein. Mittlerweile fühlt er sich da souveräner. Ist das für dich ein Thema?
Weniger, glaube ich. Ich lese schon auch parallel zum Schreibprozess dann auch und eben auch Zeitgenössisches. Ist die Frage, wenn es dann zu ähnlich meinem wäre. Ja, ich glaube, es hat sich jetzt noch nicht gleichgestellt für mich das Problem. Es gibt immer die Zeit, bevor ich anfange mit dem Text, eben wie ich schon vorher gesagt, da recherchiere ich und lese ich viel und da gibt es sowieso keinen Halt irgendwie. Und dann, wenn ich aber zum Schreiben begonnen habe, dann ist natürlich auch viel Fokus auf dem Text.
Ich habe noch zwei Assoziationen gehabt, als ich dein Buch gelesen habe. Erstens, Lyrik. Die kommt von der Lyrik her. Und zweitens, Märchen. Mhm. Und in deinem ersten Roman, da ging es ja auch, also die Überschrift war modernes Hänsel und Gretel. Inspirieren dich Märchen?
Ja, doch. Also bei Gretel und Janis waren es noch mehr die Märchen. Vielleicht ist es nicht immer so wie bei Gretel und Janis, dass so ein spezielles Märchen der Ausgangspunkt ist. Da war es Hänsel und Gretel, der Roman war dann Gretel und Janis. Sondern vielleicht diese Art und Weise, wie Märchen erzählt sind. Also dass es da nicht so einen bestimmten Ort gibt und auch nicht diese bestimmte Zeit. Also da, dass das auch nicht so festgelegt ist. Ich glaube, das ist etwas, was mich fasziniert. Und das hier auch mitunter auch durch Verknappung oder manches trotzdem sehr deutlich auch zum Vorschein kommt und so eindrücklich auch ist. Und dass sie auch Geschichten sind oder Märchen sind, die man sich gut gemerkt hat oder früher oder einfach weitererzählt hat. Also die haben ja nach und nach eher so eine Form bekommen. Von daher, ich lese auch immer wieder Märchen. Ich mag übrigens auch, weil wir hatten vorher ja auch über mein Regal gesprochen und die romantischen Kunstmärchen mag ich aber auch. Also ich mag es, wenn auch die Geschichten sich ein bisschen von der Wirklichkeit lösen können, wenn da auch etwas passieren kann, was wir vermeintlich in der Wirklichkeit nicht glauben würden und wenn wir uns darauf einlassen. Das können wir ja. Und das ist, finde ich, auch schön. Und auch da habe ich das Gefühl, da kann man wieder zurück mit einem weiteren Blick. Und es sind ja auch manches, was wir glauben, das hat immer so abzulaufen und das ist so. Und dass das auch anders sein könnte.
Du hast deine Wohnung schon zum Teil beschrieben. Da stehen also Bücher. Ich nehme an, viele Bücher. Sind da auch ganz viele Pflanzen?
Es gibt Pflanzen, aber eigentlich gar nicht so viele. Also die Pflanzen sind draußen auf der Terrasse auch, aber drinnen gar nicht so viel. Vielleicht auch, weil ich dann doch auch wieder jetzt gerade auch unterwegs bin und die bräuchten mich dann mehr drinnen, als ich das leisten könnte. Ich habe mal, da musste ich vorher dran denken, ich habe diesen Feigenbaum gesehen und ich hatte mal einen Fikus, einen kleinen,
ja, was für dich?
Einen
Schnecke?
Bonsai. Ah, super, wunderbar. Ich mag den Moment, wenn ich sie aufhebe, sind irgendwann sich trauen, wieder herauszukommen.
Ich mache hier mal kurz eine Pause und ein Foto.
Ah, eine Schnecke. Ich bin einmal von einer Schnecke gebissen worden.
Was im Ernst?
Also es hat sich wirklich angefühlt wie ein Biss. Es war eine große Weinbergschnecke. Und ich hatte wirklich den Eindruck, die hat mich jetzt gebissen. Es hat wehgetan. Also vielleicht war es ein Zwicken. Also, ja, ich habe jetzt eine kleine Tochter.
Aha.
Und die mag die Schnecken auch gerne.
Wie kriegst du das hin mit dem Schreiben dann?
Also Chimäre hatte ich noch geschrieben, bevor sie auf der Welt war. Und überhaupt, also in der Schwangerschaft bin ich dann auch fertig geworden. Da hatte ich aber dann auch nur noch das letzte Drittel ungefähr zu schreiben. Und ich war auch erleichtert, dass es so gelungen ist, weil ich eigentlich zum Schreiben mehr Stunden am Stück brauche. Also überarbeiten geht immer auch mal zwischendurch. Aber so wirklich dran sitzen und es ist dann immer auch eine emotionale Arbeit und dann hineinspüren und auch wieder hineinkommen in diese Sprache, da ist ein zu kleines Zeitfenster nicht förderlich. Und da war ich froh, dass ich das in der Schwangerschaft noch gut organisieren ließ, den noch abzuschließen, weil gerade das erste Jahr, meine Tochter ist jetzt 1,5 Jahre alt, wurde ich viel gebraucht auch und wollte mich da auch auf das ganz einlassen. Das ist nach wie vor so natürlich der wichtige Punkt in meinem oder die wichtige Person auch in meinem Leben, so mit meinem Mann auch. Also es ist schön, jetzt diese Familie zu haben, aber ich habe auch jetzt immer wieder mehr Freiräume auch zum Arbeiten, auch für das neue Projekt, an dem ich dran bin. Also ich habe Chimäre abgegeben, da war dann meine Tochter ungefähr ein Jahr und dann ist ja noch diese Phase mit Lektorat und Überarbeitung und so und da war schon der Raum wieder größer und ja, jetzt auch.
Neues Projekt hast du gerade angesprochen. Ja. Was ist das?
Ich denke, es wird auch wieder ein Roman. Es ist auch wieder ein Erzählen, aber ja, du hast es vorher gesagt, ich komme so von der Lyrik her. Es war auch die Zeit, in der ich viele Gedichte geschrieben habe, in der Studienzeit vor allem. Ganz wichtig für meine Sprache, wie ich sie jetzt habe. Daher ist immer so ein, wird es jetzt, denke ich, auch wieder so ein lyrisches Erzählen sein. Ich habe schon einen ersten Absatz, das ist beruhigend. Das hatte ich bei Chimäre lange nicht, einen Anfang, einen ersten Satz. Aber schon auch wieder eine größere Geschichte auch. Und jetzt bin ich aber noch stark in der Phase, in der so auch so grobe Skizzen bei mir entstehen. Und ich weiß zwar, um dann wirklich mit den Figuren mitzugehen oder in die Nähe zu kommen, muss ich dann auch einen Text voranschreiben, so Wort für Wort mich auch bewegen. Aber es braucht doch diese Phase einfach mal von Sammeln, von Eindrücken.
Bist du so eine Plotterin, dass du nach so einem Bauplan schreibst oder eher intuitiv?
Es gibt einen Teil von mir, der gerne plant und der viel plant. Aber eigentlich sind das immer so verschiedene Richtungen und so und so. Und dann, wenn ich dann am Text selber bin, werde ich ganz oft auch überrascht. Also und komme ich woanders hin mit den Figuren oder auch mit der Sprache. Auch von der lasse ich mich eigentlich leiten.
So. Bist du eine Perfektionistin?
Ja, würde ich schon so. Würde mich da einordnen.
Hätte ich auch vermutet. Das klingt so nach dem Motto, erst muss ich alles gelernt haben, bevor ich selber ran kann.
Ja, ich hatte wirklich die Erfahrung gemacht zu scheitern. Ich musste die immer wieder weglegen, die Geschichten, weil ich nicht mehr zufrieden. Ich bin da nicht reingekommen ins Erzählen. Ich fand das nicht so weiter schlimm, weil ich auch gerne gelesen hatte und mir dann gedacht habe, ja, dann ich lese und lese. Und dann irgendwann war diese Zeit, in der ich einfach Gedichte schreiben musste und wollte und bin irgendwie wieder zum Erzählen dann zurückgekommen.
Und bist du die, wo die Lektoren sagen, oh, schon wieder Sarah?
Es gibt eigentlich im Lektorat, bisher war nie so viel zu tun. Ja, weil ich selber schon so viel drüber gegangen bin und da auch sehr streng mit mir selbst bin oder dem Text. Ja, ich muss dann irgendwann einfach auch sagen, vielleicht das ist etwas, was es nicht immer mal einfach macht. Ich hätte schon immer das Gefühl, man könnte hier und da und ja, aber irgendwann ist das dann auch fertig und darf dann diese Form haben, die es hat zwischen den Buchdeckeln. Ich habe immer eine Freiheit, die Lesungen, da kann ich immer noch...
Wann bist du fertig? Also was sagt dir, okay, Punkt.
Da muss ich jetzt wieder dran denken, was du vorher zum Planen gesagt hast oder mich gefragt hattest. Ich plane die Form ja, also ich plane die Anzahl der Kapitel und wie lang die sind und jetzt bei Chimäre auch diesen Wechsel, wie das so vonstatten geht. Also es wird aus der Perspektive von Alice, seiner Figur, erzählt und aus der Perspektive von Gregor. Und da wie man vielleicht ein Gedicht, das ist ein strenges Gedicht, wenn man das so einteilen würde in Strophen. Und da mache ich mir selbst auch Vorgaben. Und trotzdem, das hält dann recht lange an. Auch bei Greta und Janis, bei meinem Debütroman war das so. Und doch ist in beiden Fällen das Ende früher gekommen. Es war dann einfach schon da. Das ist, glaube ich, der Punkt, wenn ich die Figuren gut entlassen kann und wenn sie dann mich nicht mehr so begleiten, weil immer wenn ich in einem Projekt mittendrin bin, dann sind die auch viel in meinem Alltag da. Und wenn das nicht mehr da ist, dann merke ich, ich bin jetzt mal vorläufig da am Ende. Man weiß ja nie, ob sie wiederkommen.
Das heißt, die leben quasi in eurer Wohnung mit?
Ja, oder wo immer ich mich bewege, ja, sind die da.
Was sagt dein Mann dazu? hat er dann noch Zugang zu dir?
Er ist übrigens derjenige, der die Texte von mir als Erster auch liest. Von daher vielleicht hat er dann auch, sind sie dann auch manchmal schon bei ihm mit dabei, weil die immer so stückweise bekommt und da sind doch auch, glaube ich, in ihm weiterläuft, was da kommen wird. Er ist auch ein großer Leser und von daher ist es ja oft auch mit dem Lesen so, ich weiß nicht, ob du auch diese Erfahrung kennst, dass du Figuren aus einem Roman, den du liest, dass du die auch nochmal mitnimmst. Auch das kenne ich. Manche bleiben einem, glaube ich, auch ein Leben lang erhalten. Würde ich jetzt mal so sagen, gibt schon welche, die sehr lange mit mir unterwegs sind.
Du bist jetzt Schriftstellerin, hast aber vorhin gesagt, naja, Zoologie, Biologie, das hätte dich auch interessiert. Warum wolltest du Schriftstellerin werden?
Der Wunsch war nicht, Schriftstellerin zu sein, sondern es war eher dieses Verlangen, da eben zu erzählen und eine Weile lang das zu dichten, weil ich jetzt auch ab und zu noch Gedichte schreibe. Und es war nicht so als ein Berufsprofil vor mir, gar nicht. Also hatte da immer auch andere Ziele. Bin auch jetzt, ich arbeite an einer Bibliothek, bin auch Bibliothekarin und Das war schon konkreter da, also das Bibliothekar. Nicht, dass es mir wertvoller ist, sondern dass ich eben das Schreiben nicht so gefasst habe als ein, oder Schriftstellerin zu sein, nicht so gefasst hatte als ein Profil. Ist auch eine Frage vom Selbstvertrauen, dass man sich das so, ja, ich hatte mir das nicht so oder zugetraut. Bei all dem, was ich lesen durfte und gelesen habe, die Vorstellung, da etwas selber noch da hinzuzufügen, da hatte ich schon so einen gewissen, auch immer wieder einen Widerstand und mir gedacht, wow. Das war dann in der Studienzeit, da hatte mir meine beste Freundin ein kleines Notizheft geschenkt und das stand dann drauf für den Freiraum zwischendurch. Da hatte ich dann so einen wirklich haptisch greifbaren Raum, das war jetzt einfach zum Schreiben da, dieses Heftchen, und in dieser Zeit ist da mehr Vertrauen gekommen, als dann das erste Mal etwas gedruckt wurde, damals in den Manuskripten, in der Literaturzeitschrift in Graz und im Wespennest in Wien. Fast zeitgleich, also eine lange Erzählung ihres in den Manuskripten und die Gedichte im Wespennest, wo ich dann auch über mein Schreiben oder mit dem Geschriebenen in einen Dialog gekommen bin mit anderen. Das war auch ein wichtiger Moment.
Das ist ja eine relativ einsame Geschichte, das Schreiben, ne?
Für mich schon. Ich ziehe mich da eher zurück. Und von der Zeit her, ich finde es gut, mehrere Stunden am Stück zu sein, dran zu sitzen, um wirklich reinzukommen auch. Weil es auch nicht immer gleich geht und dann komme ich sonst schnell unter Druck.
Schreibst du am Rechner?
Den Text selbst, dann, also die Notizen, das mache ich von Hand, auch Exzerpte zum Teil von Hand, aber am Text selbst sitze ich dann am Laptop. Und da spreche ich eben mit, das ist eine Eigenschaft, die mich dann auch nicht so gut überall schreiben lässt. Also ich spreche mit, lese wieder laut vor, muss da gut auf mich hören und das geht dann nicht überall. Ich ziehe mich da eher zurück und da ist es auch die Arbeit als Bibliothekarin bringt mich dann wieder mitunter mehr raus, darf ich.
Und wo arbeitest du?
In Vorarlberg, in Dornbirn, in der Stadtbibliothek. Habe da einfach auch viel Kontakt dann mit den Menschen, die dorthin kommen zu lesen oder sich dort aufhalten, Bücher zu holen, zu bringen, Spiele. Es ist viel Aufenthaltsraum und es gibt auch dort viele, die kommen, um dort zu arbeiten. Die Räume zum Arbeiten sind ja welche, wo wirklich Ruhe herrschen sollte. Und da würde ich gegen die Regeln der Einrichtung verstoßen, wenn ich mich hineinsetze mit Romanprojekt. Und ich spreche sogar bei E-Mails manchmal mit. Ich muss mir das vielleicht.
Wie ist das für dich? Dein Buch steht ja wahrscheinlich da auch, oder?
Ja, steht jetzt auch dort. Ja. Aber es ist nicht mehr so geheim, wie es am Anfang ein bisschen für mich war. Ja, also ich erzähle schon offener auch drüber. Und ja, ist dann auch schön. Manche lesen dann das Buch wirklich auch meinetwegen und würden sonst auch gar nicht unbedingt Romane lesen oder auch nicht solche Romane. Das ist auch schon, finden da vielleicht dann auch einen Zugang zu dieser Art zu schreiben. Das, ja. Oder kommen zu Lesungen, weil ich dort lese, sie mich so in anderen Kontexten kennen.
Ist das für dich anstrengend, so eine Lesung, also mit so vielen Menschen dann?
Ich genieße es auch. Also ich finde es schön, wenn der Text auch laut werden kann. Ich habe auch dann eigentlich das Gefühl, dass es so richtig da ist. Das war jetzt bei Chimera ganz stark. Bis zur Buchpräsentation, das gab es schon in den Buchhandlungen und so. Ich wusste ja, es ist erschienen, aber eigentlich erst dann, das laut zu lesen, mit diesen Menschen, die da gekommen sind, zu teilen, das war dann der Moment, wo es wirklich auch da war. Ich schätze, dass wenn Texte laut werden können, auch als Zuhörerin, und ich gehe auch gern zu Lesungen und ja, es ist schön, und es ist auch schön, ins Gespräch zu kommen, wenn das jetzt diese Mischung, es ist ja ganz häufig jetzt bei Lesungen auch Gespräch und Lesung, ja.
Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich zu Lesungen gehe, dass Menschen dort die intimsten Dinge den Autoren, Autorinnen anvertrauen, zum Beispiel in der Stunde des Signierens. Mhm. Ja, die erzählen ihr ganzes Leben. Mhm, hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Und was für Fragen kommen da eigentlich aus dem Publikum? Überrascht dich da irgendwas?
Ja, es sind schon immer wieder auch überraschende Fragen dabei. Und aus dem Publikum kommt tatsächlich oft erst in dem Moment nach der Lesung etwas, also eben bei diesem Signieren oder dass dann jemand noch herankommt. Ich habe, also die Erfahrung, die ich mache, ist, dass man an dem Prozess der Geschichte oder wie die entstanden ist, sehr stark auch interessiert ist. Und ich hatte jetzt bei einer letzten Lesung aus Chimera die Frage bekommen, die Figuren, wie genau sehe ich die eigentlich? Also wie genau habe ich die vor mir? Und manchmal sind es aber auch nicht nur Fragen, sondern so Lektüre-Eindrücke. Da hat jetzt eine Leserin zu mir gesagt, das fand ich so schön. Und sie will es jetzt noch einmal lesen. sie will sich noch mehr mit diesen Figuren und mit der Geschichte vermischen. Und das fand ich schön. Also, dass sie sich da eben, dass sie da wirklich hineinkommt, dass ich sie da als Autorin auch hineinlasse in diese Welt und sie da sich vermischt. Passt auch zum Titel Chimäre.
Ein Mischwesen aus Buch und Leser.
Ja, genau. Ja.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, Stefan, das klingt nach einer spannenden Begegnung mit Sarah Kuratle im Botanischen Garten in Wien. Wie hast du die Begegnung erlebt?
Ja, sie selbst ist so ein wenig wie ihr Schreiben, so fluide, durchlässig, abwägend, klug. Und sie hat ein Herz für Natur. Ein Beispiel, sie ist da ohne Scheu. Sie hat eine Schnecke auf ihre Hand gesetzt. Das finden andere vielleicht eklig, sie nicht. Und ich habe das auch fotografiert. Ich finde, das ist ein Symbolbild. Nicht hetzen, sich im Zweifel in das Schneckenhaus zurückziehen, mit den Fühlern mal so neugierig tasten, Kontakt zur Außenwelt halten. Wobei mir Innen und Außen gar nicht so klar voneinander abgegrenzt schienen bei ihr. Also Sarah Kuratle, die geht in der Welt auf, die ist wie so eine semipermeable Membran.
Das ist ja sehr schön beschrieben und ich habe, muss ich sagen, nach diesem Gespräch sofort Lust, mich in mein Schneckenhaus zurückzuziehen und dieses Buch zu lesen, Chimäre. Für wen ist das geeignet, diese Lektüre?
Na, ich habe es ja schon gesagt, es ist nicht unbedingt eine leichte Lektüre. Dafür ist die Sprache zu poetisch, zu rätselhaft, zu hermetisch auch vielleicht. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, dann wird man wirklich mit Schönheit belohnt. Schönheit, die wehtut. Und wer auf echte Sprachkunst steht, der ist bei Sarah Kuratle genau richtig. Das ist sehr besonders. Sicher das ungewöhnlichste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Sarah Kuratle ist erfinderisch, experimentell, ihr Schreiben außergewöhnlich. Also ich finde, sie ist ein wirklich großes Talent.
Ein weiterhin sehr begeisterter Stefan. Der Roman Chimäre von Sarah Kuratle ist im Otto Müller Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 23 Euro.
Uns gibt es immer neu, donnerstags mit einer neuen Folge Orte und Worte. Die könnt ihr auch finden in der ARD Mediathek oder auf den Seiten von Radio 3 oder RBB 24 Inforadio.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne Dürre-Krohn.
Und ich bin Stefan Oschert.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.